Das Spekulieren macht Spaß und da kann man ja hin und her überlegen, wer nun mit wem und die Koalitionsfragen klären. Und eine Spekulation ist ja, es gibt eine große Koalition und Carsten Schneider wird Finanzminister. Ich wollte ja erreichen, dass er gleich die Augen verleiert ganz am Anfang, aber sie sind mittlerweile so klein vom Wahlkampf, dass ich mich frage, ob er das überhaupt noch hören kann. Schönen guten Tag, Carsten Schneider.
Morgen, Herr Rose, grüß Sie.
Das ist ja eine Option, das wird ja, ja nicht nur im Feuilleton erzählt, Herr Carsten Schneider, der könnte tatsächlich Finanzminister werden und damit ja einer der mächtigsten, wichtigsten Finanzminister in Europa. Ist das ein Nebenschauplatz oder machen Sie sich darüber echt Gedanken, dass Sie Finanzminister von Deutschland werden könnten?
Nee, ehrlicherweise nicht. Ich gucke nur, dass ich jetzt die Wahl hier in Erfurt gewinne und überhaupt im Bundestag Erfurt wieder vertreten kann. Alles andere sieht man danach und ich ganz persönlich halte es für sehr unrealistisch, diese Spekulation.
Es gibt eine weitere Spekulation, das ist Rot-Rot-Grün. Die FDP bemüht das jetzt. Aus einer Art Verzweiflung habe ich den Eindruck, dass sie sagen, ja, wenn ihr nicht FDP wählt, dann gibt es Rot-Rot-Grün. Das ist ja zumindest von ihren Parteigenossen und von ihnen auch kategorisch ausgeschlossen worden. Aber eine Restoption bleibt Rot-Rot-Grün oder ist das ein Schreckgespenst, was jetzt die FDP bemüht?
Ja, das versucht die CDU und FDP jetzt auf der letzten Sicht der letzten Tage hochzuziehen, um ihre eigenen Wähler quasi mit den Kommunisten stehen vor Berlin zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Es ist unrealistisch. Ich bin niemand, der kategorisch das ausschließt, mit der Linken zusammenzuarbeiten, aber das wird bei dieser Wahl mit dem Wahlprogramm der Linkspartei und auch der Fraktion keine realistische Option sein. Vielleicht 2017.
Sie sind ja eher der rechte Flügel der SPD, kann man das so sagen?
Nee, da würde ich mich gegen wehren. Das ist eher der pragmatische Gewerkschaftsflügel in der SPD.
Der pragmatische Gewerkschaftsflügel, wie kann man das dann einordnen?
Ja, es gibt in der SPD-Fraktion schon über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte zwei Flügel, früher Kautsky-Bernstein in der Partei. Heute ist das so, es gibt einen, nennt sich linken Flügel und da gibt es eben den Seeheimer Kreis, wo ich einer der Chefs bin. Und das ist, wird dann in der Presse immer als rechts bezeichnet, da kriege ich aber Pickel. Ja.
Also das sind liberal, konservativ linksliberal oder wie kann man das einordnen?
Ja, ich passe da sowieso nicht so richtig in diese Gesäßgeografie rein, aber es sind eher so die pragmatischen Kommunalpolitiker und Gewerkschafter und ein paar Wirtschaftsleute auch, die da drin sind, die gucken, was geht. Grundüberzeugung ja, aber auch bereit, einen Kompromiss zu schließen, wenn es hilft.
Bevor wir zu den politischen Themen kommen, zu Ihnen nochmal persönlich, wer Sie nicht kennt, Sie waren ja vor vielen, vielen Jahren der jüngste Bundestagsabgeordnete, sind Sie hier mittlerweile nicht mehr. 76 in Erfurt geboren, seit 2005 haushaltspolitischer Sprecher und wenn man sich so Ihren Werdegang anschaut, dann könnte man sagen, Sie sind Berufspolitiker, haben also eine Lehre an der Volksbank Erfurt gemacht, Zivildienst 98 und sind ja seit vielen, vielen Jahren in der Politik. Kriegen Sie die Jahre noch zusammen? Wie lange Sie schon im Bundestag sitzen?
Ja, 15. 15. Ja, kommt mir auch wahnsinnig lang vor, aber es vergeht ziemlich schnell.
Kommt Ihnen lang vor, vergeht schnell. Könnte sagen, Sie sind ein Politprofi geworden?
Ja, also ich kriege ja oft die Frage, ob ich richtig gearbeitet habe etc. Ja. Natürlich habe ich das nicht in dem Maße, wie andere das 20 Jahre gemacht haben. Ich frage mich dann aber, was hilft mir das? Was würde mir das helfen? Wenn ich Klempner 20 Jahre gemacht hätte und müsste jetzt internationale Finanzpolitik machen, ja Tour. Der Bundestag selbst ist ja auch ein stetiger Ort der Weiterentwicklung, also wenn man es aktiv betreibt. Und ich habe in der Zeit klar gelernt, das Handwerk, Politik gelernt, aber eben auch die Themen, die mit der Finanzpolitik zusammenhängen, quasi nochmal in so einem Studium nebenbei.
Die Finanzpolitik ist eine komplexe Sache, die wird jetzt im Wahlkampf natürlich vereinfacht und da geht es natürlich um den Euro, um die Euro-Rettung, um den Arbeitsmarkt, um die gemeinsame Währung und wenn es dann komplex wird, ist das ja untauglich für den Wahlkampf. Warum spielt das Thema Euro, die Wirtschaftszone des Euro-Raums so eine geringe Rolle? Das wird dann reduziert auf die Hilfen, die der Bundestag beschlossen hat und das war's dann. Warum spielt der Euro-Raum, der ja für uns maßgeblich für das Schicksal ist, vielleicht das falsche Begriff, aber die Zukunft von Europa und Deutschland eine wesentliche Rolle spielt. Im Wahlkampf ist das nicht das Thema, oder?
Nee, ist es nicht. Es liegt ja auch daran, worauf sprechen mich die Leute so an und die meisten sprechen mich auf ihre Gehaltssituation an, also haben sie genug Geld in der Tasche? Eher nein. Wie ist es mit den sonstigen Kosten, also Strom, Gas, Nebenkosten? Habe ich am Ende des Monats was übrig oder kommt eine Rechnung, die mich in Giro in Soll zieht? Und das ist eher der Fall. Das interessiert die Leute mehr und darauf reagiere ich natürlich auch.
Mhm. Bevor wir zu diesen anstrengenden Themen kommen, Europapolitik, nochmal zum Häuserwahlkampf. Also Sie sind ja einer der wenigen Politiker in Erfurt von den Direktkandidaten, die tatsächlich an der Haustür klingeln. Mit sicher überraschenden Ergebnissen. Wie viele Haustüren haben Sie denn schon abgeklappert? Wissen Sie das?
Also insgesamt haben wir knapp 40.000. Ich selbst wahrscheinlich so 500 in etwa.
Und wie sind da so die Reaktionen?
Ja, die Leute sind natürlich überrascht. Also wenn ich da natürlich speziell vor der Tür stehe, überrascht, aber die Reaktionen sind dann positiv. Ich würde mal sagen, 80% sind offen, freuen sich, dass ich da mal vorbeigucke, rechnen die ja nicht mit. Lustige war, eine sagte, sie waren doch gerade hier im Fernsehen gewesen, da stehen sie jetzt vor der Tür, also irgendwie im Thüringen-Journal und habe dann irgendwie 7:30 dann geklingelt. Ja, und ansonsten warum machen wir das? Wir wollen einfach eine hohe Wahlmobilisierung haben, also dass die Leute zur Wahl gehen. Und viele erreiche ich mit klassischen Infoständen auf dem Anger nicht, sondern die wohnen im Berliner Platz, die wohnen im Großen Herrenberg.
Und sie waren in den Plattengebieten?
Ja, vor allen Dingen da, wo es potenziell gute SPD-Ergebnisse gibt. Also es bringt ja nichts, jemand zu bekehren, der ein strammer CDU-Wähler ist, sondern wir wollen natürlich die potenziell für die SPD ansprechbar sind und uns auch schon mal gewählt haben, die wollen wir erreichen.
Aber CDU und SPD liegen doch relativ nah beieinander.
Ja, sehen Sie so.
Ja, das kann man sich, also ich meine, Sie haben ja gemeinsam regiert, gerade in den Krisenzeiten. Ich erinnere mich noch an das Bild, Peer Steinbrück, Angela Merkel haben den Menschen versprochen, die Konten sind sicher und die haben ja ein sehr harmonisches Paar abgegeben.
Ja, vielleicht auch zu harmonisch. Ich halte nichts davon, dass wir große Koalitionen in Deutschland oft haben, sondern es ist besser, wir haben eine der großen Volksparteien in der Opposition. Und damit nicht so ein Ausfransen an den Rändern. Ich würde eine große Koalition nie ausschließen, aber es ist nichts, was wir wirklich anstreben. Die Neigung der SPD geht gegen null, das tatsächlich zu haben.
Gegen null, aber am 22. sieht es dann anders aus. Die rechnerischen Optionen sind ja schwierig. Also die FDP, wenn die der CDU verloren geht, dann gibt sie die Option, mit der SPD zusammenzugehen. Die Grünen sind schwächer geworden, also große Koalition ist doch schon eine Option, rein rechnerisch.
Ja, sie ist immer eine Option, aber kein Wunsch. Es gibt aber seit gestern wieder eine sehr realistische Option und das ist Rot-Grün. Also dass die FDP so grandios gescheitert ist, zeigt, dass sie einen Überlebenskampf auf Bundesebene hat und jeder hier in Erfurt und Weimar kann wissen, mit seiner Stimme wählt er die FDP aus dem Bundestag, indem er zur Wahl geht und SPD oder Grüne wählt. Je höher die Wahlbeteiligung, desto schlechter das Ergebnis für die FDP. Und wenn die rausfliegen und die CDU vielleicht so 38-39% hat, dann reicht es real für Rot-Grün.
Für die FDP hat es ja immer gereicht, die sind ja seit es den Deutschen Bundestag gibt drin, die scheinen so ein Abonnement zu haben.
Ja, aber die Luft wird dünner. Mein Eindruck ist, es ist spitz auf Knopf. Und die CDU wird keine Leihstimmenkampagne machen, hat sie ja klar gemacht. Da gab es ja gestern schon die großen Prügeleien deswegen. Und auch wenn viele das nicht glauben, Rot-Grün ist näher, als man denkt. Und im Endeffekt werden es ein paar tausend Stimmen in Deutschland sein.
Paar tausend, so wird sich das entscheiden.
2002 waren es 5.000 Stimmen. Edmund Stoiber hat sich ja schon als Kanzler jubeln lassen, 7:30. Im Endeffekt ist es Gerhard Schröder geworden. Es hat für Rot-Grün gereicht und da waren es 5.000 Stimmen. Und auch bei der Landtagswahl in Niedersachsen waren es 350 Stimmen, die entschieden haben, Schwarz-Gelb oder Rot-Grün. Also 350 Stimmen bei, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich 8 Millionen Einwohner oder sowas, was die Niedersachsen hat.
Das sind dann die 500, die Sie am Haustürwahlkampf überzeugen könnten. Wie ist das, wenn die in der Haustür sind? Macht da schon mal jemand im Pyjama auf? Gibt es da ungewohnte Bilder?
Auch man erlebt alles Mögliche.
Ja. Und auch lustige oder erschreckende Bilder?
Beides. Also, was ich eben schon sagte, viele Menschen sieht man im Stadtbild sonst nicht mehr. Und die kommen auch nicht zu klassischen Veranstaltungen. Die lassen sich auch keinen Termin bei mir im Büro geben, um mich zu treffen. Und da das ein oder andere auch mal wieder gesehen zu haben, erdet.
Spitz auf Knopf, haben Sie gesagt. Das ist ja eine gebräuchliche Redewendung im Wahlkampf. Ich habe das jetzt noch nicht erwartet. Also dann, wenn die Auszählungen sind und das noch nicht alles klar ist, was bedeutet eigentlich Spitz auf Knopf? Dass es eng wird, aber wieso Spitz auf Knopf?
Wie der Spruch, warum
der so heißt? Ja, wieso Spitz auf Knopf?
Keine Ahnung.
Aber das sagt man so im Politikerjargon.
Das sagt man überall so, oder?
Ja, aber vor allen Dingen bei, wenn die Wahlprognosen raus sind, ist nicht ganz klar, dann ist es Spitz auf Knopf. Das ja. Man nimmt sich so Sachen an, ne?
Ja, aber ich kannte das schon vorher.
Aha.
Ja. Also aber wo es herkommt, wahrscheinlich bei Goethe.
Bei Goethe findet man ja grundsätzlich alles. Lesen Sie noch? Können Sie noch Sport machen? Irgendwas? Fußball? Was ist alles tabu in den letzten Monaten?
Ach, ich hatte es eigentlich vor, aber bis auf den Nachtlauf, den ich hier am Samstag mitgemacht habe, bin ich dann zu kaputt. Ich komme fast gar nicht mehr zum Sport. Ich habe aber ab nächste Woche Montag das wieder ein bisschen zu intensivieren. Auf Dauer kann man nicht auf Verschleiß fahren.
Und dann ist die Frage, ob es ein Frustlauf wird oder ein euphorischer Lauf. Die sind ja relativ sicher drin. Also bei der SPD zieht ja in Thüringen die Liste. Sie sind auf Listenplatz 1 und da muss es schon dann mit dem Teufel zugehen, wenn sie über die Liste nicht reinkommen. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, wenn es 3 oder 2 oder 3 Direktmandate in Thüringen gibt, dann sind sie über die Liste nicht drin, wenn sie das Direktmandat nicht holen. Ist das so ungefähr korrekt?
Und ganz einfach kann man sagen, dass wenn ich in Erfurt direkt gewählt werde und die meisten Stimmen bekomme, bin ich gewählt. Es gibt noch eine Landesliste, aber die zieht nur, wenn keine anderen SPD-Abgeordneten oder Kandidaten das Direktmandat gewinnen in ihren Wahlkreisen. Und das hat es 2002 und 2005 zum Beispiel gegeben. Hatte ich einen guten Listenplatz, aber alle anderen haben auch ihr Direktmandat gewonnen, ich sonst draußen gewesen wäre. Also wer der Auffassung ist, ich würde Erfurt ganz gut im Bundestag vertreten, der sollte mir auch die Erststimme geben, dann ist es sicher.
Also die erste Stimme ist schon auch wichtig, auch wenn Sie auf Listenplatz 1 stehen. Was würden Sie machen, wenn das alles nicht klappen würde, wenn die SPD doch Direktkandidaten dann holt, Direktmandate holt? Würden Sie da wieder ins Bankgeschäft gehen oder was wäre so Ihre Option?
Habe ich mir noch keinen Kopf drüber gemacht.
Also das ist im Moment nicht in Ihrem Kopf?
Nee, gar nicht. Das ist ja wie so, also wenn man im Spitzensport ist und was weiß ich, auf Olympia trainiert, da überlegt man sich auch nicht, was passiert, wenn man sich verletzt oder nicht dabei ist. Also da bin ich vollkommen fokussiert auf den 22.09. und alles andere sieht man danach.
Dann gönne ich Ihnen noch ein bisschen Musik, bevor wir in die Themen einsteigen. Sie haben Musik selbst mitgebracht. Killers, das ist das erste Stück. Kaiser Chief, Nirvana und Kraftklub. Ich will nicht nach Berlin, das ist das letzte Stück. Dann etwas ironisch gemeint, nehme ich an, die Killers. Mit denen steigen wir ein, ausgewählt von Carsten Schneider. Carsten Schneider zu Gast im Studio. Wir beenden mit diesem Porträt die Kandidatenporträts der 193er Wahlkreis 193. Das ist Erfurt, Weimar und Weimarer Land. Und ein Direktkandidat ist Carsten Schneider, Finanzexperte für die SPD. Und weil ja im Wahlkampf so wenig über die Euro-Krise, über den Euro, über den gemeinsamen Wirtschaftsraum gesprochen wird, wenn wir das hier mal tun, das ist ein komplexes Thema, immer schwer zu vermitteln, aber eigentlich unsere Lebensgrundlage. Und ein Wirtschaftsprofessor hat das mal so beschrieben, dass wir in Deutschland so im Auge des Orkans sind. Erfolgsmeldungen, also Herr Schäuble kann sich Geld leihen, kriegt noch was wieder. Die Arbeitslosigkeit ist relativ gering. Die Exporte boomen und Deutschland geht es vermeintlich gut. Aber ist das Bild, dass Deutschland im Auge des Orkans ist und um uns drum alles uns um die Ohren fliegt, ein Bild, was Sie teilen können?
Ja, aber es ist eine Scheinruhe, die wir da haben. Die scheint ja so zu sein, als würde uns die Euro-Krise nichts kosten. Was heißt Euro-Krise? Die ist ja vor allen Dingen eine Staatskrise, weil sie die Banken nicht reguliert bekommen haben. Aber die Rechnung kommt nach der Bundestagswahl und für mich ist nicht mehr die Frage, ob quasi wir auf Teil der Kredite verzichten müssen, sondern nur, wer das bezahlt. Und das hätte ich eigentlich auch lieber mehr in den Mittelpunkt gerückt, nämlich die Frage einer Finanztransaktionssteuer. Aber auch hier in Deutschland, wenn im nächsten Jahr Griechenland zum Beispiel die Darlehen, die Kredite sind keine Kredite mehr, sondern in Teilen schon Zuschüsse, weil die Wirtschaftsleistung eigentlich einfach nicht so da ist. Und dann wird es vom Bundeshaushalt richtig Geld kosten. Und das heißt höhere Steuern oder geringere Sozialausgaben. Und deswegen sagen wir als Sozialdemokraten ja auch, wir wollen eine gerechte Steuerpolitik, Vermögenssteuer und auch eine höhere Zinsbesteuerung. Und diese Scheinruhe wird brechen, das ist ganz klar.
So ist es eben in einer Solidargemeinschaft, in einer Transferunion. Und wir haben in der Podiumsdiskussion vor einigen Tagen schon darüber gesprochen. Ich konfrontiere Sie und die Hörerinnen und Hörer nochmal mit dem Zitat der Bundesbank aus dem Jahr 1990, die gesagt hat, diese Währungsunion ist eben eine nicht mehr kündbare Solidargemeinschaft. Es braucht für den dauerhaften Bestand eine weitere politische Union. Und wir werden mit dieser Währungsunion eben eine solidaren Transfergemeinschaft haben. Ist das eine Wahrheit, die auch zu selten besprochen wird? Ist das eine Wahrheit, dass wir eine Solidargemeinschaft und eine Transferunion sind in Europa, in dem Währungsraum?
Ja, das sind wir. traut sich nur von der Regierungsseite keiner auszusprechen. Die sagen immer, also sowohl CDU und FDP, wir gäbet nix. Und jeder muss auf sich selber gucken. Das ist aber ökonomischer Unsinn. Das ist wie, als würden sie den Darwinismus für absurd erklären. Vollkommen klar ist, also als Wissenschaft, vollkommen klar ist, dass wenn man eine Währung hat und ein Land Überschüsse, Exportüberschüsse macht und die anderen immer zu nur Defizite haben, kommt es zu einem Kapitaltransfer. Der hat stattgefunden in den vergangenen Jahren. Ja, also wir haben ganz viel Geld, die Sparvermögen der Deutschen, die ja sehr ungleich verteilt sind, in Spanien, in Griechenland investiert. Und wenn aber dort die Wirtschaftskraft nicht steigt, sind das Zuschüsse. Sie kriegen das Geld nicht wieder, schreiben es ab. Und damit ist es ein Transfer. Und exakt in dieser Situation sind wir.
Mhm. Dann gibt es ja die Skeptiker, die sagen, also wenn Deutschland aus dem Euro aussteigen würde oder einige Südländer aus dem Euro aussteigen würden und zu ihren Nationalwährungen zurückkehren würden, wäre das ein Problem. Es gibt eine ganze Partei, die sich ihr Programm darauf aufgebaut hat, die Alternative für Deutschland. Und es gibt auch innerhalb der SPD-Anhänger doch eine ganze Menge Menschen, die den Austritt aus dem Euro befürworten würden. Das sind laut Sonntagszeitung 18% der SPD-Anhänger, die die Wahl einer Partei sich vorstellen könnten, die einen Austritt aus dem Euro befürwortet. Das sind fast so viele wie bei der Linken und beinahe doppelt so viel wie bei den Unionsparteien. Überraschen Sie die Zahlen, dass doch auch innerhalb der SPD die Euroskepsis groß ist?
Na, ich glaube nicht in der Mitgliedschaft der SPD, aber in der Wählerschaft. Mhm. Das ist ein Unterschied. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass sie für die normale Bevölkerung sich gefühlt zumindest mit dem Euro nichts verbessert hat. Das sagen ja immer viele, ist alles teurer geworden. Das ist zwar in manchen Bereichen Unsinn, aber so ist die Gefühlslage und das spiegelt sich dann auch in Umfragen wieder. Ich werbe immer dafür, dass wir insgesamt über eine stärkere Umverteilung in Deutschland auch die Euro-Krise mit lösen können. Was ist der Grund dafür? Wir haben zu niedrige Löhne und die zu niedrigen Löhne, das merken natürlich unsere Leute auch in den Geldbeuteln. Ja? Die Strompreise steigen, die Löhne nicht und irgendwann reicht es dann vorne und hinten nicht mehr. Und viele fühlen sich da bedrängt. Ein Teil der Lösung ist, dass unsere extrem niedrigen Löhne steigen müssen, nicht nur durch Mindestlohn, aber vor allen Dingen auch, aber auch generell. Diese höhere Binnennachfrage führt dann auch zu einer stärkeren Nachfrage nach Importgütern zum Beispiel aus dem südeuropäischen Raum und würde dann dieses außenwirtschaftliche Gleichgewicht wieder ein wenig in Balance bringen. Wir haben ja 6%, über 6% Exportüberschüsse und das ist absolut ungesund und deswegen müssen wir mehr importieren auch, nicht weniger exportieren, aber mehr importieren und das geht nur, indem die Leute hier ein bisschen mehr Pulver in der Tasche haben.
Ist das so einfach, dass die, wenn die Lohnzurückhaltung aufgegeben werden würde, wenn die Menschen mehr verdienen würden, dass sie auch dann mehr Waren kaufen aus den Südländern, ist die Rechnung so einfach?
Ganz so simpel ist sie nicht, aber wir sind ja hier auch in einer Vereinfachung. Mhm. Also wir sind ja im Wahlkampf und da muss man es ja ein bisschen plakativer machen.
Verstehe, ich vergaß kurz. Die Exportüberschüsse werden ja auch angemahnt von der EU-Kommission. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist damit in Gefahr. Also es kann sein, dass Deutschland durch die Exportaggressivität irgendwann auch zahlen muss. Ja. Das ist auch ein Fakt, der selten benannt wird.
Ja, wir haben ja Lehren aus der Krise gezogen und es ging nicht nur um die Haushaltsdefizite. Also wo diese Maastricht-Kriterien geändert wurden, 2011, 12 war das, sondern eben auch die ökonomische Frage, wie es die Lage der Wirtschaft eine entscheidende Rolle spielt. Und da ist fest geregelt, dass wenn ein Land über 6% Exportüberschuss hat, dass es das ausgleichen muss. Und da gibt es viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, von denen Deutschland, also das heißt Deutschland, schwarz-gelb keinen beantwortet. Erstens ist ganz klar die Stärkung der Binnennachfrage, ist aber auch als zweites eine Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungssituation, die grotesk schlecht oder ungleich ist und die eine höhere Erwerbstätigkeit der Frau. Die EU-Kommission hat immer gesagt, das Betreuungsgeld ist Quatsch, das gehört abgeschafft, genau wie das Ehegattensplitting. Wir wollen das auch. Als SPD und ich hoffe, dass dieses Papier, was da jetzt beschrieben wird in Brüssel, tatsächlich auch mal umgesetzt wird.
Jetzt wird ja im Wahlkampf über das Thema Leiharbeit, prekäre Beschäftigung gesprochen, über Mindestlohn. Das sind ja Themen, die Sie auch mit zu verantworten hatten. Also in der Zeit unter Rot-Grün haben Sie auch mit Steuersenkungen vorangebracht, die Banken liberalisiert und natürlich die Hartz-IV-Reform eingeführt, Agenda 2010. Da haben Sie selbst schon auch bekannt, da haben wir große Fehler gemacht, die müssen jetzt korrigiert werden. Ist das jetzt ein Umschwenken oder ist es ein Korrigieren?
Es ist ein Korrigieren, ganz klar. Also der entscheidende Punkt für mich ist eigentlich der fehlende Mindestlohn. Das war ein Fehler gewesen.
Bei der Einführung der Agenda 2010 oder?
Ja, es gab ja nie einen. Gab auch früher nie welche. Die Gewerkschaften haben immer auf Tarifautonomie gepocht. Wir waren hier in Thüringen eines der ersten Landesverbände der SPD, die das gefordert haben, Mindestlohn. 2004 mit den Arbeitsmarktreformen gab es dann dafür keine Mehrheit. Auch die Gewerkschaften wollten das nicht, also außer vielleicht die Nahrung, Genuss, Gaststätten. Ja. Und das wollen wir ganz klar korrigieren, wie auch die Exzesse bei der Leiharbeit. Also letztendlich kann man sagen, diejenigen, die über viel Vermögen und Geld verfügen, haben profitiert in den vergangenen Jahrzehnten durch den Zuwachs der Wirtschaftsleistung, währenddessen für normale Leute nicht wirklich was hängen geblieben ist. Und für eine Gesellschaft, wo Arbeit im Mittelpunkt steht, für viele ja, aber die sie eben auch lohnen muss und nicht Hungerlöhne beinhaltet, ist das nicht akzeptabel. Und diesen gesellschaftlichen Frieden herzustellen, das wollen wir als SPD. Mhm. Wer regiert, macht auch Fehler, das ist so.
Das heißt, wollen Sie jetzt Minijobs, Leiharbeit und Werksverträge komplett abschaffen oder das nur eindämmen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, sie so unattraktiv machen, dass sie kaum noch genutzt werden. Minijobs zum Beispiel, da brauchen Sie einen Teil nicht mal einen Arbeitsvertrag, muss ein Arbeitsvertrag her. Auch ein Mindestlohn muss dort gelten. Und diese Ausbeutung, die es in vielen Bereichen da gibt, dass wenn Sie in den Nettomarkt gehen, haben Sie noch eine einzige unter Tarifvertrag beschäftigte Verkäuferin oder Dienststellenleiterin, die verdient vielleicht so 2000, 2200 brutto in etwa. Und alle anderen, die dort arbeiten, arbeiten auf Minijob-Basis, müssen vielleicht um 6 kommen, zum Regale einräumen, dann bis um 10 und dann abends nochmal. Und das für ein Apfel und Ei. Das ist nicht zu akzeptieren, sondern wir wollen wirklich vollständige sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, also wo man richtig Abzüge kriegt, aber auch Rentenanwartspunkte. Und diese totale Flexibilisierung, insbesondere was bei den Werkverträgen an Sauereien läuft, absolut einschränken. Da brauchen wir die Partner in den Gewerkschaften, auch in den Betriebsräten. Und was wir gesetzlich tun können, machen wir.
Mhm. Das heißt, also Leihverträge, Werksverträge, Minijobs soll es auch schon geben.
Ja.
Das ist ganz klar. Die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns sollen 8,50 Euro sein.
Ja.
Kann man davon leben?
Nein, aber es wäre für 30.000 Erfurter schon mal deutlich mehr als bisher. Also 8,50 Euro heißt in etwa 1.450 Euro brutto. Und ich habe viele Leute getroffen, die verdienen 1.000 brutto, 1.100, 1.200. Und es wäre schon fast 30% in manchen Bereichen mehr Geld in der Tasche. Das würde die Binnennachfrage stärken, aber es ist Mindestlohn. Das ist nicht das, was ich will, dass alle Leute verdienen, sondern es soll nicht drunter verdient werden.
30.000 Menschen, die haben das jetzt so weggesprochen, das sind 30.000 Menschen, die in Erfurt normal arbeiten gehen und sich aber vom Jobcenter, also vom Arbeitsamt, nochmal Transferleistungen holen müssen, also aufstocken. Das ist doch eigentlich eine katastrophal hohe Zahl, oder?
Ja, was mich vor allen Dingen dabei kirre macht, ist, dass die Leute Leistungsanreize verlieren. Die denken, der Gesellschaft ist gerecht, wenn ich was leiste, kriege ich auch einen fairen Lohn. Das ist aber nicht der Fall. Hier gehen 30.000 Menschen, hängen ja Familien dran, die unter 8,50 Euro pro Monat verdienen. Das bedeutet, dass sie auch keine Rente bekommen, die nur das Schwarze auf dem Papier wert ist, sondern die werden die Grundsicherung rauschen. Und diesen Menschen die Würde an der Arbeit wiederzugeben und überhaupt so, dass sie auch nicht noch zusätzlich wegen 100, 150 Euro aufs Arbeitsamt müssen, um sich nackig zu machen, damit sie ihre Familie durchbringen. Das wollen wir ändern. Ich kann das klipp und klar sagen, ohne 8,50 Euro Mindestlohn wird es keine Regierungsbeteiligung der SPD geben.
Mhm. Nun sind Sie kein Landespolitiker und sind auch nicht für Landespolitik zuständig. Trotzdem hat Ihr Parteigenosse Matthias Machnig, der Wirtschaftsminister, ja auch Ansiedlung befördert, wie in Erfurt, Zalando, Buchhändler und so weiter, wo eben dieser Mindestlohn nicht gezahlt wird und wo es auch jede Menge Aufstocker gibt. Sollte man solche Firmen tatsächlich unterstützen, Ansiedlungen unterstützen, die dann prekäre Beschäftigung nach Erfurt und ins Land Thüringen holen? Das ist doch eine Weiterführung der althausischen Politik des Billiglohnlandes.
Nee, also erstmal nicht jede Arbeit, nicht alles ist sozial, was Arbeit schafft. Ja? Da gibt es auch Asoziales. Insbesondere was die Bedingungen betrifft. Aber bei Zalando, den Fall ging ich nur ganz gut, weil ich in der Ansiedlung selbst mit beteiligt war, also mit den Gesprächen. Da gibt es einen Tarifvertrag, was ja schon selten ist in Thüringen. 80% der Arbeitnehmer haben ja gar kein tarifvertragsfähiges Unternehmen, sondern sind so im freien Raum. Die haben da einen, der ist über 8,50, der ist 8,52 oder sowas in dem Dreh rum, beim Einstieg. Gibt auch Leute, die da mehr verdienen, aber es ist beim Einstieg. Und es sind für viele Menschen, gar nicht mal so sehr, dass die aus der Arbeitslosigkeit gekommen sind und den Job dort angenommen haben, sondern sind von einem 6,50 Euro Job auf diesen 8,50 Euro Job gewechselt. Das ist schon mal eine Verbesserung. Grundsätzlich aber gilt auch hier, ich würde mir wünschen, die Leute organisieren sich in der Gewerkschaft und diese Unternehmen sind sehr anfällig für Streiks, weil sie natürlich ihr Geschäft im Tageslogistikbereich machen. Ich glaube, man kann dort deutlich höhere Löhne durchsetzen. Amazon in Leipzig hat das gezeigt, bin ja selbst Verdi-Mitglied, die haben dort Betriebsrat gegründet, gestreikt und es ist ein Einstieg und ich hoffe, dass sich dort auch mit den Leuten selbst, mit den Mitgliedern der Gewerkschaften dort höhere Löhne durchsetzen lassen. Aber das ist auch ihre Verantwortung. Ich kann nur den gesetzlichen Rahmen machen.
Mhm. Der gesetzliche Rahmen, wenn es nach Ihnen ginge, wäre ein Mindestlohn. 8,50 Euro würde aber nicht immer das Problem lösen. Also gäbe es dann trotzdem noch Aufstocker.
Ja, klar. Es ist, wenn Sie eine Familie haben mit 4 Kindern, dann müssen Sie schon brutto wahrscheinlich 2.500, 3.000 in den Dreh herum haben. Um quasi nicht als Aufstocker betroffen zu sein. Das ist dann einfach so und da müssen sie auch die gesetzlichen Transferleistungen haben. Aber ich sag mal, für normale Hände Arbeit sind immer 1.500 Euro das Minimum.
Sagt Carsten Schneider. Wir machen eine musikalische Pause zur Entspannung, möglicherweise Kaiser Chief. Das Stück Ruby hat Carsten Schneider mitgebracht und dann plaudern wir weiter über den Wahlkampf und über das Wahlprogramm der SPD. Ist es legitim, einfach die Musik der Tochter mitzubringen? Wahrscheinlich die CD geklaut oder den MP3-Player oder was? Obwohl, das ist eine selbstgebrannte CD. Carsten Schneider im Porträt. Also das war eigentlich Musik, die Sie gar nicht selbst hören, sondern von der Tochter einfach geklaut. Da hören Sie dann schon mal noch gemeinsam Musik.
Ja, das war so, das ist schon meine CD gewesen.
Ach so.
Aber das ist Ihr Lieblingslied, das wollte ich ja nochmal haben. Ist aber, glaube ich, 2008 oder so, 2009 war das, glaube ich.
Kaiser Chief. Also die Große ist 8 Jahre?
Sieben, die Kleine ist 5.
5. Oh, und die hört auch schon Musik
dann? Die hört auch, aber das ist dann, schwankt noch, aber zurzeit Adele.
Ah, auch
wie das Lied heißt, weiß ich nicht mehr genau, aber auch, das auch Bekannte
nicht,
da.
Auch nicht schlecht. Also das heißt, Sie sehen Ihre Töchter schon doch und Ihre Frau ab und zu mal?
Ja, natürlich. Naja, sonst wäre ich ja ein Rappenvater. Das geht nicht. Wir haben, unsere Familiensituation ist so, dass meine Familie in Berlin ist. Meine Frau da arbeitet und wenn ich hier im Wahlkreis bin, bin ich halt allein. Früher war es genau umgedreht, da waren die hier, sind ja Erfurter, war ich hier in Erfurt mit ihnen und in Berlin allein und ich bin so 60% der Zeit in etwa im Bundestag und da ist es einfach besser für uns, um Familie und meinen Job so ein bisschen zusammenzubringen. Ganz normal ist es eh nicht.
Ja, das ist immer der Generalvorwurf und der Eindruck, ne, die Bundestagskandidaten, egal aus welcher Partei, die sind doch eh nicht hier, die haben hier irgendwo noch eine Wohnung, aber eigentlich ist ihr Lebensmittelpunkt Berlin und was machen die schon für Erfurt und für den Wahlkreis? Also sie sind ja dann für den Wahlkreis Erfurt-Weimar-Weimarer-Land zuständig. Können Sie von Berlin aus was für den Wahlkreis tatsächlich machen oder ist das alles nur Makulatur?
Nee, natürlich kann man das. Also es gibt so allgemeine Dinge wie eben Mindestlohn oder gute Krankenversicherung, was für alle gut ist, aber wo ich natürlich keinen speziellen Einfluss jetzt auf Erfurt dabei habe. Aber es gibt auch ganz entscheidende Sachen, die ich zum Beispiel im Haushaltsausschuss für Thüringen habe machen können. Also wenn es darum geht, wie viel Geld wird zum Beispiel in die Mitte-Deutschland-Verbindung investiert. Die war nicht geplant, die zweigleisig auszubauen. Also die Eisenbahnverbindung zwischen Erfurt, Jena, Gera und Weimar dazwischen, das habe ich 2007 mit reingeschrieben in den Verkehrswegeplan und vorgezogen, das Geld auch zur Verfügung. Jetzt wird sie zweigleisig und ich hoffe bald auch elektrifiziert ausgebaut. Und dann haben wir eine sehr schnelle Taktverbindung, so alle 20 Minuten ist das Ziel, einen Verkehr, Regionalverkehr auf dieser Mitte-Deutschland-Verbindung. Mhm. Das kann man schon als Abgeordneter machen.
Die Lorbeeren können Sie aber jetzt nicht ernten, weil ja das wird ja dann schwarz-gelb zugerechnet.
Ja, aber ich sag mal, ich erzähle es halt. Außerdem ist es, dafür wäre ich gut bezahlt. So eine Sachen letztendlich auch durchzusetzen, wer dann im Endeffekt damit heimgeht, naja.
Die Diskussion um Bezahlung und Besoldung kommt ja gern auch mal im Wahlkampf hoch. Ist das legitim, so eine Sachen dann vorzukramen? Also im Moment ist immer noch Frau Lieberknecht in der Kritik, weil sie ihren Staatssekretär versorgt hat. So der Vorwurf nicht ganz rechtmäßig, das ist sozusagen der Vorwurf, die Ermittlungen laufen. Jetzt gibt es die Diskussion in der Presse zu den Bezügen von Machnik, der auch als Staatssekretär dann ausgeschieden ist und da 100.000 Euro bezogen hat. Ist es legitim, im Wahlkampf darüber zu sprechen, auch wenn es rechtens ist?
jede Diskussion ist legitim, der muss man sich dann stellen. Bei Machnik ist das so, dass er, der Unterschied zwischen Machnik und Zimmermann im Fall ist, dass man politische Beamte, und beide sind das, die können jederzeit in Ruhestand geschickt werden, wenn das Vertrauen gestört ist. Und das zwischen Röttgen und Machnik und CDU und SPD das Vertrauen gestört war und er quasi in Ruhestand geschickt wurde, ist klar. Damit ist die Rechtslage auch eindeutig. Bei Herrn Zimmermann wird es das Gericht klären, ob denn wirklich das Vertrauen zerstört war oder ob er sich nur einfach einen anderen Job suchen sollte und also den hatte dann quasi entlassen worden. Dann ging das nicht. Das ist die juristische Sache. Viele können das aber natürlich nicht auseinanderhalten, sagen, alle gleiche Soße. Dem ist aber nicht so, wer quasi in die Politik geht. Ich habe ja auch nur einen Vierjahresvertrag. Und danach kriegen sie noch wie so Arbeitslosengeld, je länger sie dabei waren, maximal 18 Monate Diät. Und ansonsten ist dann eben Schuss. Ne? Und dann, zumindest bei Abgeordneten ist es so, dass sie dann schon arbeiten müssen, was auch absolut okay und richtig ist. Und ich kenne eine ganze Reihe von Kollegen, die da nicht ins Weiche gefallen sind, sondern so gerade so am Existenzminimum mal rumknabbern.
Ehemalige Abgeordnete?
Ja, auch hier aus Thüringen.
Aber kriegen die, wenn sie zwei Legislaturperioden hinter sich gebracht haben, dann nicht längere Bezüge?
Nee, sie kriegen sie haben dann einen Anspruch auf Pension, allerdings auch erst mit 67. Und in der Zwischenzeit müssen sie sich natürlich ernähren. Und sie kriegen Übergangsgeld, das ist wie Arbeitslosengeld. Es fängt, glaube ich, mit 6 Monaten Minimum an. Und also maximale Bezugsdauer sind 18 Monate. Und danach ist das weg. Ja? Und dann sind sie, gibt einen Fall, der ist wirklich Arbeitslosengeld 2-Empfänger.
Mhm. Kommen wir mal zu den emotionalen Themen. In der Gesprächsrunde mit den Spitzenkandidaten hat ja ein Vertreter der Piratenpartei, Herr Schubert, einen relativen Pauschalwurf gemacht und sagt, dass also Politiker potenziell bestechlich sind. Da haben sie sich ziemlich aufgeregt und sagt, also das kann man nicht sagen, dass grundsätzlich Politiker bestechlich sind und korrupt. Dann gab es ja also einen Vorstoß, ein Gesetz gegen Abgeordnetenbestechung. Würden Sie das unterschreiben und mitstimmen, dass es härtere Regelungen zur Offenlegung von Nebeneinkünften gibt und zur Bestechlichkeit von Abgeordneten?
Ja, mich hat das sehr aufgeregt, was der Kandidat der Piraten da gemacht hat. Weil es ist eh dünne, was von denen kommt. Und alles, was da noch übrig bleibt, ist dann quasi eine Schelte gegen alle, gegen die gesamten politisch aktiven Leute im Bundestag. Und ich halte diesen Pauschalvorwurf für just eher abschneidend. Ja, weil es letztendlich bedeuten würde, ich sei bestechlich, ich bin überhaupt nicht bestechlich. Ich bin für absolute Transparenz. Ich habe das in der SPD, wir haben das ja auch eingebracht, dass alles von Abgeordneten transparent und öffentlich gemacht
wird. Wer bezahlt denn Ihren Wahlkampf?
Einen Großteil habe ich angespart, einen Großteil die Partei. Und ich würde mal sagen, 15% des Budgets sind Spenden.
15 Spenden? Wer spendet denn jetzt für Carsten Schneider? Sind das Wirtschaftsunternehmen oder wer macht das so?
Das sind lokale Unternehmen, die mich kennen, die denen ich auch geholfen habe in den letzten Jahren, ganz klar. Aber alles natürlich in dem Sinne, wie ich das für jedes anderes Unternehmen auch mache. Nämlich wenn es darum geht, einen Termin in einem Ministerium in Berlin zu bekommen oder einen Kontakt herzustellen zu einem Großkonzern, die bei mir waren und sagen, können die nicht als Zulieferer betätigt werden und so weiter und sagen, der macht eine gute Arbeit, die wollen Sie gerne im Bundestag sehen.
Und das machen, würden Sie auch transparent mal sagen, die Firma hat mir so und so viel 1.000 Euro gegeben?
Wenn die Firma damit einverstanden ist, ja, aber so viel 1.000 Euro sind das nicht.
Also einen Teil haben Sie selbst angespart, ganz privat. Ja. Und was kostet denn insgesamt so eine Kampagne? Also das sind ja diese, was das für Plastikmaterial ist, ja gar nicht mehr mit Pappen. Das muss ja auch alles geklebt und gehangen werden und so weiter. Was kostet so ein Wahlkampf?
Sie muss davon rechnen, dass so ein Bundestagswahlkampf in einem städtischen Gebiet wie hier in Erfurt zwischen 40.000 und 50.000 Euro kostet.
40.000 bis 50.000 Euro?
Ja.
Und das müssen Sie sich zusammenkratzen dann?
Ja, das sind die verschiedenen Quellen. Ein Teil kommt von der Partei, eine Basis hier in Erfurt und Weimar. Ein Teil sind die Rücklagen, Ansparungen, die wir gemacht haben. Klar, aber ich meine, das ist verglichen mit dem in den USA ein lächerlicher Betrag. Das ist so ein Werbespot, den die quasi damit finanzieren würden. Ich bin froh, dass in Deutschland Leute wie ich, die also früher aber kein großes Vermögen verfügt haben, Bundestagsabgeordneter werden können. Das ist in den USA undenkbar. Dann brauchen sie mindestens 1 Million, um eine Kampagne zu machen. Und das alle 2 Jahre, weil die ja im Kongress alle 2 Jahre Wahlkampf haben. Das heißt, die Abgeordneten machen nichts weiter, als die ganze Zeit Spenden einzusammeln für ihren Wahlkampf.
Das müssen Sie auch machen, aber nur in kleineren Rahmen. Zurück zu den Vorwürfen der Bestechlichkeit und der Unabhängigkeit von Abgeordneten. Der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hick gesagt, es gibt eine Entdemokratisierung von Gesellschaften durch die Aushebelung von parlamentarischen Entscheidungen durch die Bankenlobby und dass im Grunde die Bundestagsabgeordneten gerade, sind wir beim Rettungspaket, Sachen abnicken, die in Europa beschlossen werden. Erleben Sie das auch, dass die nationalen Parlamente im Grunde schon unfreiwillig Macht abgegeben haben innerhalb der europäischen Politik?
Im vollen Bewusstsein und auch zu Recht. Die ganze Bankenregulierungsfrage, die mache ich ja im Bundestag und mit nationalen Insellösungen habe ich keine Chance. Wenn ich die Deutsche Bank zu greifen kriegen will, muss ich auch die Barclays Bank und die BNP Paribas in Frankreich mit regulieren. Und deswegen brauchen wir nicht nur Insellösungen in Deutschland, sondern eine europäische, starke europäische Bankenkontrollbehörde, will ich es mal so nennen. Das ist alles komplizierter, und die dann eben auch Banken europäisch abwickeln kann und schließen kann. Dagegen wehrt sich die Lobby, in der Tat. Und Herr Schäuble und die FDP sind auch strikt auf der Seite der Lobby. Einfaches Beispiel, die Deutsche Bank hat eine Bilanzsumme oder ja, ihr Bilanzvolumen ist so groß wie die Jahresleistung der Volkswirtschaft, über 2 Billionen Euro. Das heißt, wenn diese Bank geschlossen werden müsste, würde sich die Verschuldung Deutschlands verdoppeln auf einen Schlag. Das heißt, wir können das nicht, wir sind erpressbar. Ich will, dass wir nicht erpressbar sind von diesen 20 größten Banken Europas, und deswegen brauche ich nicht einen Flickenteppich von nationalen Bankenaufsehern, sondern ich brauche eine starke europäische machtvolle Behörde. Und ja, dafür muss ich als Bundestag auch Kompetenzen, Entscheidungsrechte an das Europäische Parlament abgeben, damit die diese Behörde auch kontrollieren können. Aber nur dann haben wir wirklich die Hand drauf, um so ein Ding auch zu zerschlagen und am Endeffekt die Aktionäre bluten zu lassen und nicht den normalen Steuerzahler.
Das heißt, die nationalen Parlamente müssen Befugnisse abgeben. Im Moment läuft es ja nicht sehr demokratisch, wenn die Troika durch die Südländer zieht, vom EZB, Europäischer Währungsfonds, die sind ja eigentlich nicht demokratisch legitimiert, oder?
Stimmt, das ist eine der Hauptpferdefüße an der ganzen Geschichte. Die Griechen können ja mehr oder weniger wählen, wen sie wollen. Das Programm steht vorher schon fest. Das hat antidemokratische Züge. Das ist eine dieser Experten, wird immer alles auf Experten gesetzt, die werden dann alle super. Ich halte das für großen Unsinn, weil diese Leute zum großen Teil kein Gefühl auch für politische Stimmung und für den Mehrheitswillen auch einer Bevölkerung haben. Ich würde das ändern wollen, dass es auch stärkere Wachstumsimpulse auch gibt und ich als Bundestagsabgeordneter nicht gezwungen bin, dann Paketen zuzustimmen, um den Euro quasi und die Europäische Union zu halten, die ich ökonomisch für sehr fragwürdig halte.
Die Ökonomische Union halten Sie für sehr fragwürdig?
Nein,
oder die Troika?
Die Troika, ja, das sind Fachdödels ohne politisches Geschick. Ich treffe die ja auch und da wird einem manchmal übel.
Wird Ihnen manchmal mulmig oder übel, wenn Sie daran denken, was dem Euroraum vorstehen könnte? Es gibt ja Wirtschaftsexperten, die sagen, wir stehen vor einer neuen Anleihekrise, da ist wieder was am Platzen, die Weltwirtschaft ist destabilisiert und der Finanzsektor ist wieder kurz vor einem Kollaps. Auch manchmal Angst, ob der Unsicherheit, was da kommen könnte, denn wenn es eine Anleihenkrise geben würde, würden ja nicht die Banken bluten, sondern dann direkt die Staaten.
Die Sparer. Die Sparer bluten ja jetzt schon, indem sie fast keine Verzinsung mehr bekommen. Für die Staaten ist das mehr oder weniger immer handelbar. Im Zweifel können sie eine Staatsinsolvenz machen. Am Endeffekt leidet der Sparer. Und das ist auch derjenige, der eine Lebensversicherung und Haftpflichtversicherung hat, jemand betroffen. Und deswegen Angst habe ich nicht, aber es ist eine fragile Situation und man braucht neben einem teutonischen Sparwahn, der sich über die Welt beglückt, braucht man auch noch ein bisschen ökonomischen Sachverstand. Und der hat in der Bundesregierung vollkommen gefehlt.
Aber das Gegenteil wird doch vermittelt. Also die Exportwirtschaft boomt, Deutschland geht gut aus der Krise hervor und der Preis sind dann die Schulden der Südländer, oder ist es nicht so einfach?
Nee, es ist nicht so einfach. Das, was wir an Exportüberschuss haben, dafür bekommen wir ja Schuldscheine zurück. Und wenn die machen wir es simpel, die Südländer nicht in der Lage sind, eine eigene Wirtschaftskraft aufzubauen, dann werden wir diese Schuldscheine nicht bedient bekommen. Das heißt, wir exportieren Porsches und bekommen Datschen an der Riviera, die aber nicht mehr, die viel, viel zu teuer sind, die Marktpreise zu hoch sind. Und deswegen müssen die dort in Griechenland, in Spanien, in Portugal auf eigenen Füßen stehen. Und das geht eben nicht, indem man sagt, ihr müsst, der private Sektor muss sparen und der öffentliche Sektor, sondern es braucht auch zum Beispiel, nehmen wir einen Punkt, eine europäische Energiepolitik. Die Energiepolitik funktioniert nur so an den Landesgrenzen. Allerdings wäre es viel klüger, das auch europäisch abzustimmen und dort auch Investitionen anzusiedeln. Das kann auch gut deutsches Geld sein, das sich dort investiert und uns dann auch wieder Strom bringt. Einfaches Beispiel, es gibt noch andere, die aber von der Bundesregierung vollkommen ausgeblendet werden. Die sind so in den nationalen Größenwahn, ohne zu wissen, dass sie eigentlich auf dem Ast, auf dem sie sitzen, gerade sägen. Neben nur ein Beispiel, die Autoindustrie leidet enorm unter der Absatzschwäche Südosteuropas.
Es gibt ja Menschen, die sagen, dieser Sozialstaat, den wir haben mit diesen Transferleistungen und den der Infrastruktur, lässt sich nicht mehr halten. Teilen Sie die Auffassung, dass dieser doch noch relativ gut ausgestattete Sozialstaat mit dem Gesundheitssystem, mit der Familienförderung, dass das zu halten ist?
Der ist absolut zu halten. Der Punkt ist nur, dass sie immer das zum großen Teil ja umlagefinanziert ist. Das heißt, wir können nur das ausgeben, was wir auch über Wirtschaftsleistung vorher eingenommen haben. Und dann ist die Frage, wie ist der Gewinn verteilt? Und da sehen wir, dass das Sozialsystem ja vor allen Dingen über Abgaben auf Lohn finanziert ist und die Lohnquote immer weiter sinkt. Also die Leute weniger Lohn haben, deswegen auch weniger in die Sozialkassen fließt. Und der Faktor Unternehmensgewinne, Gewinne auf Zinseinnahmen immer weiter steigt und da gering steuerlich belastet ist. Nur 25%. Das wollen wir strikt ändern. Ich will, dass Vermögensbesitzer, oder das sind Leute, die wirklich ein paar Millionen haben, nicht derjenige, der hier seinen Kleinwagen vor der Tür stehen hat, dass die höher besteuert werden, genauso wie Leute besteuert werden, die auch ihre Lohnsteuer zahlen. Über 100 Milliarden Euro werden jedes Jahr an Steuern hinterzogen in Deutschland, allein in Deutschland. Da würde ich ran. So wie die Hartz-IV-Empfänger zum großen Teil geknechtet werden und alles sich offenlegen müssen, das wünschte ich mir mal von Leuten, die viel Steuereinnahmen haben.
Mhm. Wir hören abschließend noch ein Stück, das Sie mitgebracht haben. Nirvana lassen wir weg, schaffen wir nicht mehr. Kam es ja, obwohl mir das Stück auch gefällt. Kraftklub, ich will nicht nach Berlin. Das wollen ja. Sie aber am Ende doch, oder?
Ja, ich dachte, Ironie ist so viel in diesem Wahlkampf gewesen und hat jeder immer zu verstanden, dachte, da setze ich noch einen drauf.
Natürlich will ich nicht nach Berlin, aber einer, der schon in Berlin ist, ist Carsten Schneider. Der hat die Musik ausgewählt und ein schönes Stück zum Abschluss. Sie sind in Berlin, wohnen in Berlin, sind einen Teil der Zeit in Erfurt und Sie wollen da bleiben, wo Sie sind, nämlich den Bundestagssitz haben und das möglicherweise an der Regierung. Was ist anstrengender, Opposition oder in der Regierungspartei zu sein?
Opposition ist freier, mhm. Währenddessen Sie in der Regierungszeit natürlich tatsächlich auch Sachen umsetzen können. Sie sind natürlich in einer stärkeren unter stärkeren Beobachtungen und auch einem stärkeren Druck, auch hier in Erfurt dann, wenn es tatsächlich an ihnen hängt und nicht alles ist Sonnenschein, was man so vergleicht. Also zum Nachdenken ist Opposition gut, wir haben jetzt lang genug nachgedacht, ich würde jetzt gerne wieder was umsetzen.
Mhm. Wie gehen Sie ganz persönlich mit dem Druck um? Also das ist ja, Sie sind ja für alles zuständig, Vorwürfe ohne Ende und der Fatzke, der so viel Geld verdient und ständig im Fernsehen ist und der hat doch mit uns nichts mehr zu tun. Das ist ja sicher das, was Sie auch von den Leuten zu hören bekommen an den Haustüren. Hartes Fell oder wie können Sie das?
Das hat mir am Anfang, also als ich noch sehr jung war, schon zu schaffen gemacht. Das habe ich mittlerweile, da habe ich Hornhaut, glaube ich, drauf. Mhm. Ich merke, wenn mich jemand persönlich verletzen will, und das gibt es natürlich auch, es gibt überall Hörnis, das lasse ich an mir abtropfen. Ich sage dazu auch nichts mehr, weil im Endeffekt wird es mir dann eh nur negativ ausgelegt. Aber es gibt auch Leute, die sind verbittert und mit denen man dann reden kann und die man so ein bisschen aufbauen kann auch dann. Und da gebe ich mal wie so ein Priester kein verloren, kein Schäfchen und versuche, die auch wieder zu gewinnen.
Das, der Haustürwahlkampf hat er jetzt, ist der fertig? Oder
nee, machen wir noch. Es gibt die gute Chance, Drosselberg sind wir gerade.
Frau Tillmann hat ja durch die Stimmen der Linken 3500 Stimmen, die in der Erststimme Antje Tillmann angekreuzt haben, tatsächlich es geschafft, das Direktmandat zu holen. Das heißt, sie können im Grunde bei allen Parteien auch fischen, wenn sie gut sympathisch rüberkommen. Das ist ein komischer Effekt, oder? Dass also doch zum Beispiel linke Wähler auch als Direktkandidatin CDU wählen und dass auch CDU-Wählerinnen und Wähler möglicherweise auch Carsten Schneider wählen. Ist denn das Option?
Ja, absolut. Man kann ja mit der Erststimme einen anderen Kandidaten oder Kandidatin wählen als mit der Zweitstimme. Also ich sag mal, jeder der Linkspartei oder der Grünen, der sich nicht für die SPD bekehren lässt, sollte aber wissen, dass das Direktmandat zwischen Frau Tillmann und mir entschieden wird. Und wer für 8,50 Euro Mindestlohn eine Stimme in Berlin haben will und eine Mietbegrenzung und ein ordentliches Rentensystem, der sollte vielleicht, und darum werbe ich, die Erststimme mir lieber geben als eine, die sonst verschenkt ist und die nur der CDU hilft.
Wir haben jetzt noch 2,5 Minuten, um nochmal zu klären, warum, oder Sie können das erklären, warum man gerade Sie wählen sollte. Über die SPD haben wir gesprochen. Trotzdem nochmal die Frage, warum sollte ich SPD wählen, wenn ich am Ende die Große Union bekomme?
Ja, um sie nicht zu bekommen, wäre es schon mal gut, wenn die Leute uns im großen Teil zur Wahl gehen. Hohe Wahlbeteiligung ist gut für die SPD und schlecht für die FDP, die wäre dann draußen. Ausschließen kann man nach einer Wahl keine Option. Ich bin auch, wie gesagt, dagegen, dass wir als SPD irgendwie Optionen mit der Linkspartei immer zu dicht machen, jedenfalls nicht grundsätzlich, sondern dass wenn, dann bitte schön inhaltlich sagen, was notwendig ist, also aus der Sicherheitspolitik oder auch Schuldenbremse, solche Themen. Da bin ich offen. Ansonsten gilt das Wahlprogramm der SPD und je stärker wir sind, umso mehr kann man davon auch umsetzen und unsere Haut wird teuer verkauft.
Warum gerade Sie als Direktkandidat? Also Sie haben ja dafür geworben, auch bei Menschen, die eine andere Partei wählen, ja, Ihnen das Kreuz zu machen. Warum gerade Carsten Schneider?
Ja, es geht hier um die Entscheidung zwischen der CDU-Kandidatin und mir. Und ich sag mal, bei den letzten Wahlen waren 60-65% der Wahlergebnisse linke Mitte. Und im Endeffekt gewinnt die CDU den Wahlkreis. Ich glaube, dass ich sowohl für die Wähler der Grünen als auch für die der Linkspartei wählbar bin. Ja? Nicht immer 100% übereinstimmen, dafür bin ich auch in der SPD, aber ich glaube, dass ich Erfurt gut im Bundestag repräsentiere und ein Stück weit mehr die Frage von sozialer Gerechtigkeit, aber auch die Bändigung des Finanzsektors, dass nicht nur Spekulanten dieses Land betreiben und die viel Kohle haben, sondern auch Leute, die von unten kommen, sich durchsetzen können und dass sie dafür die Chancen erhalten. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund, warum ich den ganzen Spaß eigentlich auch mache.